Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Huiuiuiui, Sakko, das wird eine richtig spannende Folge, ich kann es dir sagen. Es geht um den DFB, es geht um DFB-Stützpunkte. Aber bevor wir damit einsteigen, ganz wichtiger Hinweis, weil wir diese Folge brandaktuell an dem Montag aufnehmen und die kommt auch noch diesen Montag. Ganz, ganz wichtig, Black Week ist noch bei uns, ihr habt im Shop ganz, ganz viele Rabatte. Sei es auf unsere Fortbildung, unsere Action-Game-Karten, unseren Trainingskatalog und für mich das absolute Highlight dieses Jahr. Und da bin ich sehr, sehr stolz. Und ich war selten, muss ich sagen, so stolz auf was, das wir gemacht haben, wie auf das. Vor allem auch aufs Endprodukt, ist nämlich unser Buch. 55 kleine Trainingstipps. Wer jetzt noch nicht an Weihnachten gedacht hat, zwecks Geschenke oder auch Nikolaus für seinen Trainer, Trainerkollege, unbedingt mal reingucken. Ich packe das alles in die Shownotes rein. Einfach nur nochmal der Hinweis, wir haben noch reduzierte Preise quasi die Woche über. Danach geht es wieder hoch, wie sonst auch immer. Und das neue Buch gibt es auch ein bisschen vergünstigter. Heißt, ich kann es euch nur empfehlen. Aber Sakko, ich habe es ja schon gesagt, es wird eine sehr, sehr spannende Folge. Wir machen kein DFB-Bashing, sondern wir sprechen inhaltlich klar strukturiert über zwei Zuschauerfragen, die DFB-Stützpunkte betrifft. Mal schauen, ob du abdriftest. Ich habe es nicht vor. Lass uns reinstarten, oder?
Ja, man muss dazu sagen, wir sind beide etwas angeschlagen. Ich gesundheitlich, du bedingt durch Schlafmangel. ja, aber bei mir, ich weiß nicht, was mich krank gemacht hat. Also wer seine Pakete in Empfang nimmt, ich habe gestern 2,5 Stunden Pakete gepackt, weil unsere Logistikerin ja nicht da ist. Die kommt ist erst er wieder. Und ja, überall einmal reingehustet, als wenn ihr jetzt krank werdet, für die, die jetzt in den nächsten 1-2 Tagen ihre Shop-Bestellungen empfangen. Tut mir leid, lag an mir. Wobei, also ich war gestern noch symptomfrei, aber ist schon verrückt. Also wie viel, ich habe das auch verglichen zum letzten Jahr und zum vorletzten Jahr, das ist wirklich heftig, was da wegbestellt wird. Also wir hatten eine Bestellung, die bestand ja aus 25 Foninho-Katalogen.
Ich muss ja, erstmal so eine aber auch clever
Kiste
ist.
Finden.
Ja, ja. Weil natürlich, es ja aber auch clever ist, anstatt auch, jedem eine Weinflasche in die Hand zu drücken, wie jedes Jahr, wo du dir als Trainer auch denkst, was soll die Scheiße? Oder irgendeine hässliche Mütze, die du eh nicht aufziehst mit irgendeinem Logo
das
drauf.
Das 12. Schnitzel im Jahr.
Oder das 12. Schnitzel im Jahr ist halt cleverer, sowas zu schenken. Und deshalb auch nochmal der Hinweis auf das Buch, weil ich sage, das sind kleine Trainingstipps, das wird dich jetzt nicht zum Pep Guardiola des Fußballs machen, aber das ist so ein geiler Reminder für, ich lege es mir entweder auf den Beifahrersitz und gucke immer mal wieder rein oder ich lege es mir auf den Nachttisch nebendran. Da ist einfach sehr, sehr viel drin.
Du meinst von den Trainingstipps?
Ja.
Ja, ich habe ja wann war das? Nee, vorletzte Woche war ich ja in Köln auf der Matchplan-Konferenz und davor freitags bei Bayer 04 Leverkusen. Weil unser gemeinsamer Freund dort ja Trainer ist im Grundlagenbereich, der Max.
Bekannter, dem, der meldet sich nicht mehr.
Ah, okay, er ist Downgrade, ein Bekannter. In ihm habe ich ein Buch mitgebracht. Und wir haben dann, also wir waren mit Hannes vor Ort, der ja Mitautor war beim Buch, ja. Haben geguckt, so wie viel von den Trainingstipps setzen die denn um beim Training. Ich glaube, wir sind auf 5 oder 6 gekommen, die wir so gesehen haben. Heißt auch, ein Top-Bundesligist und ein Top-Coach im Grundlagenbereich hat noch ganz viel Potenzial bei ganz vielen kleinen Trainingstipps. Ah, was noch sehr witzig war, wir haben also ein Trainingstipp ist ja, das Thema Torschussübungen, dass man die clever auf dem Platz positioniert.
Witzig, weil du gesagt hast, was sie umgesetzt haben, habe ich mir vorgestellt, ob die das wohl gemacht haben und ich gehe zu 100% aus.
Das haben sie gemacht.
Ah, okay.
Das haben sie gemacht und haben die Tore dann vor den Fangzaun gestellt. Witzigerweise dort am Trainingsgelände, Kurtekotten, der Fangzaun, der ist so, ich würde sagen, 2,50 Meter hoch.
Ja,
also
bitte.
Nicht wirklich, heißt, wenn der Ball über die Latte fliegt, fliegt er auch über den Fangzaun. Also so richtig was gewonnen. Bei hohen Bällen hast du nicht und das ist dann ultra bitter, weil so wie es dann halt ist, also die Schlüssel hat dann nur der Platzwart und der ist halt nie da. Wenn Trainingszeit ist, dann musst du einmal komplett um den Platz laufen. Es war sehr witzig, weil eigentlich wurde es umgesetzt, aber dann, baulich.
An der Infrastruktur hat es aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen DFB-Stützpunkt, der da einen Trainingstipp umsetzen kann. Das ist nämlich die Brücke.
Oder bereits tut.
Oder bereits tut, da gehe ich sicherlich davon aus. Lass uns einmal reinstarten. Und zwar haben wir zwei Fragen von Zuschauern vorbereitet. Die würden wir gerne mal angehen. Ist, wie gesagt, ein DFB-Stützpunkt-Thema. Da ganz wichtig der Hinweis. Wir haben mindestens zwei, ich glaube eher drei Podcasts mit Damir Dugancic. Quasi der DFB-Stützpunkt in Person. Wenn ihr Sachen im DFB-Stützpunkt, wie das funktioniert, was die Gedanken dahinter sind, wenn ihr das noch nicht drauf habt, wir klären das heute nicht in Gänze, sondern es wird dort in diesem Podcast geklärt. Heißt, die schaut euch nochmal an, ich packe die in die Shownotes, dass ihr das auf jeden Fall auch mal seht. Und zwar, wir starten mit der ersten Frage. Und zwar, hi Joscha, hi Sakko, ich bin Trainer des Jahrgangs 2014 in unserem Dorfverein. Wir haben aktuell 21 Spielerkinder im Team. Das habe ich auch noch nie gehört, Spielerkinder. Viele seit Anfang an dabei. Das sind grundsätzlich zu viele für eine, aber zu wenig für zwei Mannschaften. Spielbetrieb wird im 9 gegen 9 durchgeführt. Um allen Spielzeiten zu ermöglichen, haben wir neben der Liga viele Freundschaftsspiele. In den vergangenen Jahren habe ich jeden auch mal Torwart spielen lassen. Fixer sind es drei Kinder, die gerne im Tor spielen, von denen wiederum zwei talentiert sind, so grundsätzlich sportlich sind, auch als auch im Feld. Sie sind auch regelmäßig anwesend, als das dritte Kind, das auch immer im Tor ist. Im Frühjahr fand nun das DFB-Stützpunkt-Sichtungstraining statt, inklusive der Nachsichtungen mit insgesamt 8 Kindern meines Teams. Ein Kind wurde final in den Stützpunktkader aufgenommen. Seine Freude war natürlich groß. Aufgenommen wurde er mit dem Fokus Torwart. Er ist einer der beiden oben gemeinten Kinder. Nur am Rande, die anderen Kids am Stützpunkt spielen alle bei größeren Vereinen und am Elternabend sprach der Stützpunktcoach bereits, dass eigentlich mittelfristig Bezirksliga gewünscht sei. Witzig, kommen wir nämlich in der zweiten Frage auch noch dazu, zu dieser Thematik. Im Ligabetrieb hatte ich mit den beiden Kids eine Absprache, dass sie im Tor bzw. Feld sich abwechselnd und bei Kind 3, das sowieso nicht so oft da ist, wenn es regelmäßiger da ist, darf das auch mit rein. So. Und das Kind, das nun auch beim Stützpunkt als Torwart ganz wichtig kickt, hat aktuell mehr Spaß als Feldspieler entwickelt. So, und jetzt ist der Knackpunkt. Beim letzten Stützpunkttraining sprach mich der dortige Haupttrainer an, dass er bei unserem Spielberichten sah, dass mein Sohn oder der Spieler, was auch sein Sohn ist, nicht im Tor stand, sondern im Feld spielte. Ich erklärte ihm, dass ich wechsle und grundsätzlich jeder bei uns alle Positionen spielt. Er war wenig angetan und erwartet, dass mein Sohn bitte alle Spiele im Tor absolviert. What the fuck? Hierauf hat mein Sohn derzeit aber eigentlich keine Lust. Er möchte gerne weiterhin auch.
Kurz wichtig, das Wort What the fuck steht nicht in der Nachricht richtig.
Ja, genau, das von mir. Okay, Hierauf hat mein Sohn derzeit aber eigentlich keine Lust. Er möchte gerne weiterhin auch manchmal im Feld spielen. Und die anderen Jungs aus unserem Dorfteam gerne manchmal im Tor agieren. Sowohl er als auch ich sind hier sehr unsicher, da er gerne im Stützpunktteam bleiben möchte. Habt ihr gegebenenfalls eine Idee, wie er und ich in diesem Kontext agieren können, beziehungsweise einen Tipp? Viele Grüße, XYZ, und natürlich danke für eure tolle Arbeit.
Hui. Okay.
Was denkst du?
Ich würde vorweg vielleicht einige Basisinformationen einmal mitgeben. Nämlich das, was du vorhin schon gesagt hast. Also wir haben mit Damir einige Folgen aufgenommen, wo er das Stützpunktsystem beschreibt und die Gedanken dahinter. Und also wir schätzen ihn ja auch sehr als irgendwie total open-minded. Auch wenn ich bei LinkedIn immer wieder sehe, wie viel er unterwegs ist. Und jetzt hat der DFB ja aber die Herausforderung, und das ist meines Wissens nach immer noch so, dass ja auf der einen Seite so die Funktionäre und die Menschen, die eigentlich die Richtung vorgeben im Stützpunktsystem, bei der GmbH angestellt sind und die Trainer der Stützpunkte aber im e.V. angestellt sind. Und dadurch entsteht dieses unglückliche Verhältnis, dass eigentlich die GmbH-Mitarbeiter nicht weisungsbefugt sind den e.V.-Mitarbeitern gegenüber. Heißt, ich glaube, dass es rein rechtlich so ist, dass jemand aus der GmbH, der dafür inhaltlich sportlich verantwortlich ist, nicht hingehen dürfte und sagen dürfte, du musst das jetzt so machen. Ich meine, dass das tatsächlich so ist. Du guckst so, als ob du es noch nie gehört hast. Aber
das ist doch, du holst aber sehr, sehr weit aus für diese Thematik. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie du da den Bogen zum Kleinen.
Ja, weil dann schnell das Thema kommt, ja gut, also ist uns schon klar, was sollen wir machen, so nach dem Motto. Und deswegen müssen wir genau das, diesen Einzelfall betrachten. Weil ich glaube, es gibt grundsätzliche Verhaltensrichtlinien, die schon definiert sind. Und jetzt haben wir solche Fälle. Und wir kennen ja aus unserer Zeit, das ist jetzt auch schon 10, 15 Jahre her, mit einem DFB-Stützpunkt bei uns in der Nähe, der dafür genutzt wurde, die Kinder dort von einem Trainer wurden die angequatscht und zu einem anderen Verein bewegt. Die wurden dann so zusammengezogen bei einem Club. So, und auch da kannst du das jetzt nicht verallgemeinern. Also ich möchte nur darauf hinaus, Josh, an deiner Stelle, weil ich dein Kopfschütteln ja sehe, dass wir hier in solchen Fällen immer wieder von Einzelfällen sprechen. So, und jetzt sind wir bei diesem Trainer angekommen, der Meinung ist, und da kann ich deinen Kommentar what the fuck total nachvollziehen, weil ich es mir auch dachte, als ich die Nachricht gelesen habe, gesagt, also mein Gefühl war, was fällt ihm ein, sich einzumischen in die Arbeit eines Coaches, dessen Arbeit ja dafür gesorgt hat, dass 8 Spiele von ihm in der Sichtung sind. Also er ist ja nicht blind und vielleicht ist es auch gar kein Zufallsprodukt, sondern das, wie er arbeitet, hat dafür gesorgt, dass viele Kinder in die nähere Auswahl kommen für dieses Talentförderprogramm. Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, du musst das jetzt anders machen, weil ich der Überzeugung bin, dass dein Kind sich nur entwickeln, wenn es im Tor spielt, halte ich für völligen Schwachsinn. Und dann auch noch in der Torhüterposition, bei der Torhüterposition, heißt, wenn ich eine spielstarke Mannschaft habe, dann wird das Kind, das Torwart ist, genau 3-mal den Ball berühren innerhalb eines Spiels. Da war die Entwicklung gleich 0. Und das verstehe ich dann überhaupt nicht, also eine Pauschalaussage zu treffen. Und wenn das Kind hingegen im Feld spielt, was es aktuell auch einfach bevorzugt, dann zu sagen, ja, mach bitte das, wo du besonders viel Freude empfindest, weil du sollst nicht nur ein Jahr DFB-Stützpunkt spielen, sondern die nächsten 20 Jahre Fußball. Und dazu kommt auch noch, dass du viel mehr Aktionen hast, auch mit Ball am Fuß, was, wie wir alle wissen, die häufigsten Aktionen eines Torwarts sind. Und das alles vermengt, dass ich kann diese Aussage 0, gar nicht nachvollziehen. Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich eine Empfehlung dem Trainer ausgeben würde, ist, mach weiter, wie du denkst. Und also der Schützpunkt-Trainer wird das Kind so lange im Schützpunkt spielen lassen, solange es ja gut genug ist. Also wenn da wirklich der Fall noch dann kommt, dass er sagt, nee, also wir haben uns dafür entschieden, weil er nicht regelmäßig im Tor spielt, können wir ihn nicht weiter fördern. Also dann würde ich aber damir.dugancic@was-auch-immer.dfb.de wahrscheinlich eine E-Mail schreiben und sagen, du hör mal zu, so sieht's bei uns aus. Ist das das, wie ihr euch euer System vorstellt? Oder an den, das ist wahrscheinlich noch besser, an den jeweiligen Schützpunktkoordinator. Aber A, ich würde mich nicht behelligen lassen von jemandem, der das einfach nur aus seiner Brille sieht und null irgendwie die Entwicklung des Kindes ja auch im Blick hat, gefühlt. Heißt, ich würde einfach weitermachen. Und dann B, wenn mein Verhalten dafür sorgt, dass ich mein Kind traurig mache, weil es doch eigentlich halt auch im Schützpunkt spielen möchte, dann würde ich den Weg zum Vorgesetzten gehen, das wäre der Schützpunktkoordinator in dem Fall, und sagen, du, folgende Situation, können wir mal telefonieren.
Also die Metaebene, die machen wir ja in der zweiten Frage noch auf. Ich würde das jetzt in dem Fall, und ich glaube, das ist grundsätzlich das Wichtigste, das ist ja nicht nur jetzt im Breitensport, sondern auch im in Anführungszeichen leistungsorientierten Stützpunktkontext so. Was ist das Wichtigste quasi auf der Bedürfnispyramide? Und es ist, dass dieses Kind weiterhin Spaß hat am Fußballspielen. Wenn nämlich der Stützpunkt dazu führt, dass es aufhört, weil er sagt, mir macht das Training keinen Spaß und ich möchte eigentlich nicht ins Tor, dann hat der Stützpunkt ja auch seinen Sinn und Zweck verfehlt. Bedeutet, wichtigste Frage, die du dir stellen musst, und das ist jetzt nicht nur in dem Fall, sondern bei allen, die quasi ihre Kinder in den Stützpunkt schicken, hat mein Kind da Spaß? Ja, dann ist super. In welchem Kontext hat es da Spaß? Also auf der Position, wo es spielt, im Tor oder auf dem Feld oder nicht, hat es keinen Spaß, dann ist der Stützpunkt generell vielleicht nichts für das Kind. Ja, ich habe selber auch gespielt früher und es gab schon auch eine Phase und ich hatte ja schon auch Leute oder Mitspieler dort, da hast du gemerkt, die haben da gar keinen Bock drauf. Das war denen zu viel, das ist denen zu viel Druck. Du musst da einmal die Woche hin, die Trainer waren jetzt auch nicht die allerbesten immer. heißt, das ist einfach auch nicht für jeden was. Vor allem, das muss man ja auch dazu sagen, wir aus dem NLZ-Kontext kommen, merken dann ja auch immer in den Gesprächen mit den Eltern, was für eine Erwartungshaltung und was für eine völlig unangebrachte Hoffnung quasi mit diesen DFB-Stützpunkten zusammenhängt. Also DFB-Stützpunkt ist ja dann ganz oft damit einhergehend mit, weiß ich nicht, in 2 Jahren Bundesliga-Profis ungefähr. Aber da ist ja noch ganz viel weg. Und deshalb grundsätzliche Frage, hat das Kind Spaß, hat es Freude daran? Okay, dann mach weiter. Ist der Stützpunkttrainer ein Assi, der einfach seine persönlichen, für die Leistungsvergleiche in der Sportschule alle 2 Monate seine Herausforderungen oder seine Ziele höher steckt als das, was das Kind möchte? Oder, das kann ja natürlich auch sein, er kann es auch ganz, ganz rational begründen. Kann sagen, du, pass auf, du bist auf dem Feld richtig kacke. Vielleicht sieht es der Papa auch nicht, kann ja auch sein. Ja. Du bist aber ein unfassbares Torwarttalent. Sowas habe ich noch nicht gesehen seit Manuel Neuer. Wenn wenn er so argumentieren würde, dann würde ich vielleicht nochmal mit ihm sprechen lassen. Dann kommen aber auch wieder dazu, was du gesagt hast. Dann brauchst du eine dritte Instanz, die quasi keine Aktien da drin hat. Also weder irgendjemand von dem Stützpunkt, noch der Papa, noch das Kind, sondern der Stützpunktkoordinator. Und der kann dann vielleicht eine Empfehlung aussprechen und kann dann vielleicht sagen, hey, Tim oder wie auch immer das Kind dann heißt, Jonas, whatever, so macht Sinn, so nicht, kannst du entscheiden.
Dazu kommt ja, und das hat ja so ein Geschmäckle dann, ist, der Papa müsste in seiner Mannschaft seinen Sohn immer ins Tor stellen, obwohl noch 2 andere Kinder da sind, die auch im Tor spielen wollen. Die dürfen ja nicht mehr im Tor spielen. Sonst kann er die Vorgabe des Stützpunkttrainers nicht mehr umsetzen. Und jetzt hast du auf einmal 2 andere Elternteile ja noch von den anderen Kindern, die dann sagen, ja, jetzt spielt dein Sohn ja nur noch im Tor, weil du den im Stützpunkt haben willst. Das ist nicht fair. Und da muss man sagen, ja, ihr habt recht, das ist nicht fair. Dann machen wir es so, dass mein Sohn weniger Spielzeit bekommt, nämlich die Hälfte oder ein Drittel, je nachdem, wie er dann zwischen den anderen beiden verteilt, und sonst nicht mehr auf dem Feld spielen darf. Und diese Konsequenzen müsste man dem Stützpunkttrainer vielleicht auch einfach mal darlegen, sagen, hey, lieber Stützpunkttrainer, ich habe mir deinen Vorschlag durch den Kopf gehen lassen, für uns hätte das folgende Konsequenzen. Ich kann nicht nur meinen Sohn spielen lassen, heißt, die Spielzeit würde sich halbieren von ihm. Dadurch, dass er nicht mehr auf dem Feld spielen soll, fällt die Spielzeit da komplett weg. Heißt, er kommt im Monat auf 50, 60 Minuten Spielzeit. Ist das, was du dir vorstellst, was der optimale Nährboden für seine Entwicklung ist? Oder ist es dann vielleicht doch in Ordnung, dass wir so weitermachen wie bisher, dass ich halt den auf die Feldspielerposition packe?
Meine Erfahrung ist ja aber, das muss man dann schon sagen, das hast du ja vorhin auch gesagt, das ist dann gar nicht mehr die Ebene, auf der man sich ganz oft mit den Stützpunkttrainern unterhalten kann. Also ich möchte jetzt nicht alle in die Pauschalkritik nehmen, aber ganz oft, wie gesagt, kommen wir ins Frage 2 nochmal dazu, gibt es ja andere Motive, die ganz oft dahinter stecken.
Das ist ja okay, also mir wird es auch nicht darum gehen, den Stützpunkttrainer zu überzeugen von meiner Meinung, weil das ist dann schwierig, aber seine Gegenargumente oder unser Gespräch zumindest als Basis zu haben, wenn ich es eine Ebene weitertrage. Also, dass ich dann im Zweifelsfall eben das Gespräch mit dem Stützpunktkoordinator suche und ihm dann nochmal darlegen kann, hey, ich habe ihm erklärt, dass die Spielzeit sich halbieren würde oder ich Stress mit einem anderen Eltern in meiner Mannschaft hätte. Seine Argumente hingegen waren diese dann. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, weil unter den Bedingungen habe ich das Gefühl, wird es halt nicht weiter funktionieren. Und, ja. Also mir wird es eher darum gehen, also ich bin voll bei dir und das ist vielleicht die große Empfehlung, also in das Gespräch hineinzugehen und zu versuchen, diese Person zu verändern, in dem, wie sie das dann denkt, super schwierig, weil wir alle als Trainer einfach große Egos haben. Und da aber eher zu verstehen, was hinter der Aussage steckt und vielleicht ihm auch erklären, was das für eine Konsequenz hat. Weil er hat natürlich vielleicht diesen 13er-Kader im Kopf, wo alle super viel Spielzeit haben, aber ihm auch die Gemengelage nochmal dazu zu erklären, das hilft womöglich.
Absolut. Sollen wir uns um Frage 2 kümmern?
Ja.
Sehr gut. Und zwar, die ist ähnlich lang, ich kürze sie. Und zwar, ganz wichtig, weil der erste Teil dieser Frage, da geht es dann tatsächlich quasi um, da geht es tatsächlich immer um, wie das System aussieht im DFB-Stützpunkt und so weiter. Deshalb habe ich auch nochmal diesen Disclaimer gebracht. Hört euch die Folgen mit Damir an. Da wird alles in Gänze und sehr umfänglich erklärt. Das hat sich in den meisten Sachen auch gar nicht geändert. So, jetzt geht's aber los. Hallo ihr beiden. Bei uns vor Ort stammen die 15 Spieler, welche am Stützpunkt angenommen wurden, alle aus einer Verbandsligamannschaft. Nee, alle aus Verbandsligamannschaften und einer aus einer Kreisligamannschaft. Wenn ich mir nun die Verbandsligamannschaften der Auswahlspieler anschaue, stelle ich fest, dass sie dort eine sehr gute Ausbildung genießen, und zwar in allen Belangen, sportlich, sozial und mental. Warum sollen also diese Spieler zusätzlich am Stützpunkt gefördert werden? Sie erhalten doch schon eine Top-Ausbildung. Bei den Vereinen existieren zudem Kooperationen mit Bundesliga-Vereinen und immer wieder wechseln Spieler von dort ins NLZ. Macht es nicht gerade in jüngeren Altersklassen, also in der E-Jugend, in der D-Jugend, Sinn, Kinder aus den unteren Ligen bis zur Landesliga zu fördern? Und sollte man dabei die Talentbewertung nicht unbedingt auch auf andere Skills, Teamfähigkeit, Disziplin, Entschlossenheit, Fußballintelligenz, Lernfähigkeit, Lerngeschwindigkeit ausweiten? Gerade in diesen Altersklassen ist nicht zwangsläufig jedes Talent auch bei einem höherklassigen Amateurverein, sondern vielmehr noch bei seinen Freunden im Dorfverein. So oder so, macht weiter so. Ich freue mich regelmäßig auf eine neue Folge und vielen Dank dafür. Ihr habt meinen Horizont erweitert. Ja, sehr gerne. So.
Dann schieß mal los.
Ich dachte, du startest.
Jetzt hast du. Ich muss Gedanken sortieren.
Okay, du musst Gedanken sortieren, du hörst die Frage zum ersten Mal. Nein, also du hast den Schwenk schon gemacht in der ersten Frage. Da gibt's also, glaube generelles Missverständnis, was dieses DFB-Stützpunktprogramm, was es tun soll und was der Sinn und Zweck davon ist. Und ich habe das Gefühl, dass ganz oft Leute oder Personen aus kleineren Vereinen nicht ganz einschätzen können, was der Unterschied ist zwischen einem talentierten Spieler im Bezirk, im Kreis und einem sehr talentierten Spieler, zum Beispiel aus solchen Verbandsligamannschaften, wie es er beschreibt. Das ist so ein Grundunterschied, glaube ich, weil der Horizont einfach noch nicht so weit ist. Also die sehen quasi so wie er, die sehen, hey, da ist eine Verbandsligamannschaft, die haben doch fast schon Profibedingungen, die trainieren dreimal die Woche, die haben einen geilen Kunstrasen, da passt doch alles. Warum werden jetzt nur die gefördert, aber warum wird mein Topspieler aus dem Dorfverein, warum wird der nicht gefördert? Und das ist ganz oft, da nehme ich jetzt sozusagen die DFB-Stützpunkte in Schutz ein bisschen, ganz oft ist es auch schon sinnvoll. Also, weil in der idealen Welt werden auch diese Kicker aus dem Dorfverein so ein bisschen nach oben gespült. Also wenn die in die D-Jugend kommen, wenn die in die C-Jugend kommen und wenn die wirklich so überragend sind, also richtige Talente, dann ploppen die irgendwann auch in dieser Verbandsligamannschaft oder in irgendwelchen anderen Mannschaften auf. Das muss nicht immer sein, das kann aber sein. So, das war mein erster Gedanke, den ich hatte. Mein zweiter Gedanke war der, dass ich gedacht hatte, ja, im Umkehrschluss, und wir kennen beide aus unserer Vergangenheit ein Beispiel, wo das genauso war. Da wurde der Spieler aus meiner Mannschaft, früher in der F-Jugend, E-Jugend, der alles zerschossen hat, wurde nicht in den Stützpunkt übernommen und hat dann 10 Jahre lang NLZ gespielt bis zur U19 Bundesliga, weil er am Sichtungstag, ich glaube, er war gar nicht da oder er hat nicht performt, keine Lust gehabt, wie auch immer. Und der örtliche Stützpunkt hat es halt nicht gesehen, obwohl der in jedem Spiel 30 Buden gemacht hat, so ungefähr. Da ist dann natürlich auch wieder so ein Problem in der Organisation. Ich find's irgendwie schwierig, ich find's zweischneidig. Einerseits verstehe ich da immer den Ansatz der Stützpunkte, das sich so einfach wie möglich zu machen. Du hast es schon angesprochen, viele Trainer holen sich dann die Kids und sagen, geh doch zu Verein XY, da wissen wir, da trainieren wir sowieso auf dem gleichen Gelände, da ist das alles nah beieinander. Und dann entsteht für einen Dorfverein, der ein bisschen weiter weg ist, der Gedanke, oh, schau mal, das ist so ein Closed Job. Du musst nur die guten Kontakte haben, du musst nur bei dem Verein spielen und schon bist du automatisch im Stützpunkt des DFBs. Das waren so meine Gedanken zu dieser Thematik.
Mhm. Okay, ich habe ein, zwei Ergänzungen dazu. Und zwar betrifft es also schon auch die Fragestellung, dass welche Spieler. Also ich stimme dir zu, dass, ich meine, es sind viele Gespräche, dieses, ja, aber guck mal, der Junge und auch die Erweiterung auf die weichen Faktoren wie Disziplin oder sowas, das halte ich auch für nicht richtig. Also dadurch öffnest du Tür und Tor jeglicher Diskussion, dass es dann heißt, ja, aber guck mal, hast du den gesehen, was für einen Willen der hat? Sag, ja, aber er kann halt nicht kicken. Also im Vergleich zu den anderen kann er nicht kicken. Also jede Disziplin und jeder Wille, das ist ja schön, weil das ist vielleicht für ihn die Zugangskarte, irgendwann in die Förderstruktur zu gelangen, aber nicht seine Daseinsberechtigung innerhalb dieser Förderstruktur. Und wir reden ja, zumindest sind es die Zahlen, die ich mal gehört habe, ich glaube von 1,5-3,5% an Förderquote von DFB-Stützpunkten. Heißt, du hast irgendwie 1.000 Spieler im Einzugsgebiet im Jahrgang U12 und davon werden, sagen wir mal, 2% gefördert, das sind 20. Und je nach Region ist es ein bisschen unterschiedlich, weil du natürlich in den Ballungszentren deutlich mehr Spieler hast, aber nicht zwangsläufig mehr DFB-Stützpunkte. Das ist ja auch ein Thema, das sich ändern soll. Und so kommen diese Quoten zustande. Heißt, du musst ja schon auch ein bisschen gucken, gehört das Kind in meiner Mannschaft zu den 2% der allerbesten und mit dem größten Potenzial an Spielern in einem teilweise gewaltigen Einzugsgebiet. Also das ist der Vergleich, den man schon auch ziehen muss. Was aber ein Thema ist, wo ich dem Fragensteller schon recht geben möchte, ist, du nix, ich glaube, du weißt gar nicht, was ich sagen will.
Doch, die Vetterles-Wirtschaft.
Nein.
Ah, okay.
Und zwar gibt es auch höherklassige Amateurvereine, die dann eben mit ihrer U12 schon dreimal die Woche trainieren. Die haben dann Montag, Mittwoch und Freitag Training. Und da sind Kinder dabei, 3 Stück, die montags quasi nicht ins Mannschaftstraining gehen, weil sie beim DFB-Stützpunkt sind. Da sage ich, das ist Quatsch. Also, die haben am Ende die gleiche Anzahl an Trainingseinheiten und wahrscheinlich ist vielleicht auch das Niveau im DFB-Stützpunkt gar nicht so viel besser als in dieser irgendwie zusammengesuchten Truppe. Und die jetzt, also die nehmen, da bin ich schon der Meinung, die nehmen anderen den Platz weg.
Ja.
Also die nehmen einem Kind den Platz weg, das nur zweimal die Woche trainiert und montags eigentlich Zeit hätte und eben auf Kaderplatz 22, 23, 24 liegt, aber nicht in den Stützpunkt kommt, weil diese Plätze blockiert werden von Kindern, die ihr eigenes Training absagen, um am DFB-Stützpunkt teilnehmen zu können. Und das ist ja auch alles in Absprache mit dem Verein und so. Also mir geht es nicht darum, dass da was vorgeschrieben wird, sondern die Trainer sind ja dann auch happy, dass sie sagen, hey, ja, also ich kenne ja auch einige Fälle, wo es dann heißt, ja, die sind montags bei uns nicht dabei, weil sie beim Stützpunkt sind.
Ja.
Und das dürfte es nicht geben. Also da müsstest du dann so fair sein und sagen, okay, dreimal die Woche Training unter guten Bedingungen ist ausreichend und vor allem, wenn es keine zusätzliche Einheit ist, die das Kind oder die Eltern bereit sind wahrzunehmen, dann würde ich diesen Platz freilassen für einen Nachrücker, der dann vielleicht leistungstechnisch noch nicht auf dem Niveau ist, aber eben auch noch nicht die Förderung erhält.
Und das ist ja eben, und du hattest es in der ersten Frage schon angeteasert und da bin ich ja dann dazwischen gegrätscht, das ist ja eine strukturelle Frage. Und das ist ja genauso ein strukturelles Problem und es ist genauso ein strukturelles Problem wie Stützpunkttrainer suchen sich ganz oft in den ländlichen Regionen, habe ich das Gefühl, noch mehr als jetzt irgendwie in den Ballungsgebieten, wo es weniger NLZs gibt, suchen die sich quasi ihre Kids zusammen und sagen, hey, wenn du Stützpunkt spielen möchtest, wenn du die Chance erhöhen möchtest, dann komm doch zu TSV Musterhausen. Da trainieren wir auf dem ihrem Gelände sowieso und ich kenne den Trainer der U12, U13, U14 ganz gut. Dann ist das so eine Vetterles-Wirtschaft. Und dann ist das so ein Closed Job. Und das ist ein Riesenproblem und ich glaube, das ist wahrscheinlich zu 80% auch so die Wahrnehmung von vielen Vätern, Müttern, die sich dann über DFB-Stützpunkte etc. echauffieren, die sagen, hä, wie kann es denn sein, dass der Spieler, und ich glaube, das wird auch sehr, sehr oft dafür so sein, wie kann es denn sein, dass der jetzt quasi in den Stützpunkt kommt, aber mein Topspieler aus meinem Dorfverein, warum der nicht? Und das ist dann ganz, ganz viel Vitamin B, soziale Kontakte und sehr, sehr wenig Talent, Selektion in der Art und Weise, wie es passieren sollte.
Mir fällt jetzt auch ein, also Das beruht ja ganz viel auf diesen persönlichen Interessen der handelnden Person. Heißt, da ist ein Schützpunkttrainer, der beim nächsten Leistungsvergleich gut abschneiden will. Da ist der Verein, auf dem dieses DFB-Schützpunkttraining stattfindet, der das nutzt als Gelegenheit, um eben die besten Spieler dann nochmal anzuquatschen. Und also diese ganzen persönlichen Egos, die da mitmischen. Jetzt auf Stützpunktseite, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es gibt doch immer noch die Leistungsvergleiche zwischen DFB-Stützpunkten oder mit DFB-Stützpunkten und NLZs, wo dann Turniere zusammen veranstaltet werden. Und da jetzt mal die steile These von mir, das darf es nicht mehr geben. Warum sollte ein Stützpunkt mit seinen Spielern sich in so einen Wettkampf begeben, wo der Trainer dem Druck natürlich unterliegt, eine performende Mannschaft aufstellen zu müssen? Bedeutet, wenn Schützpunkte gegeneinander spielen, was ich noch als kritisches Element sehe, also wenn ein Schützpunkt gegen auf dem Leistungsvergleich mit drei anderen NLZ spielt, dann sage ich, ist okay. Aber wenn ein Schützpunkt einen internen Schützpunktvergleich spielt, dann darf es keine schützpunktreinen Mannschaften geben.
Ah, okay.
Die Spieler müssen gemixt werden.
Ja, okay, gemixt, ja. Also der Sinn und Zweck hinter diesen Leistungsvergleichen und Unterstützpunkten ist ja dann quasi eine weitere Selektionsebene reinzubekommen.
Genau, das ist ja auch in Ordnung. Aber was bringt mir das denn, den Stützpunkt A mit Stützpunkt B zu vergleichen? Also das ist ja null Trainerjob irgendwie, da eine gute Mannschaft aufzustellen. Die suchen ja Spieler, wo sie sagen, okay, die sind förderberechtigt mit dem, was wir an Leistungspotenzial noch sehen und mit dem, was sie irgendwie am aktuellen Leistungsvermögen mitbringen, wollen wir den da haben. Aber warum den Trainern diese Bredouille bringen, auch irgendwie sofort den Eltern und dieses, also so ein Image-Thema und so ein Ego-Thema, dass er jetzt gegen einen Schützpunkt, der halt 50 Kilometer weiter ist, jetzt da 6-0 auf den Sack bekommen hat. Ich weiß noch, aus meiner Zeit am Schützpunkt, das ist halt ein Thema. Und du guckst dann halt auf die Ergebnisse und es ist irgendwie unangenehm. So, warum? Nimm das doch raus. Die werden vor dem Turnier einfach gemixt. Hast immer von jedem Schützpunkt zwei Kinder, die werden dann zusammengesteckt und dann kannst du die von mir aus auch gerne in deiner Mannschaft ja bewerten. Und das würde, glaube ich, ein klareres Bild ergeben.
Ja, das ist ja quasi ein Ansatz, eine Methode für den Stützpunktkoordinator oder für wen auch immer. Ja. Wie würdest du denn jetzt auf der eins unteren Ebene, eigentlich zwei unteren Ebenen, wie würdest du denn da agieren? Also dieses Thema Vetterles-Wirtschaft und ganz, ganz akut. Also nur Mannschaften mixen bei Leistungsvergleichen ist ja nicht der einzige Hebel, der da wirken würde.
Aber was meinst du jetzt genau?
Wie vermeiden wir es, dass dieses Problem, das ja uns immer wieder geschildert wird, dass Kinder quasi bevorzugt werden, wenn sie zu Verein XY gehen oder wenn sie das machen, was der Stützpunkttrainer quasi sagt, was sie tun sollen, dass sie dann bevorzugt werden?
Aber aus welcher Rolle jetzt heraus ist das ein Problem? Weil für den Verein, der das macht, ist es ja eigentlich kein Problem, weil der profitiert ja davon.
Nee, aber also erstmal wäre es auch ein Problem für den DFB, weil da sicherlich der ein oder andere durchs Raster fällt durch diese Methodiken. Siehe unser Beispiel, das nicht im DFB-Stützpunkt war, sondern dann eben direkt ins NLZ ist. Und ist natürlich ein Problem auch jetzt in dem Fall für den Vater, der quasi subjektiv das Gefühl hat, hey, da werden strukturell Kinder benachteiligt, die in kleineren Vereinen spielen.
Ja, okay. Es hat jetzt, glaube ich, mehrere Ebenen. Als der Trainer oder Vater eines Kindes aus so einem kleineren Verein, also da muss man schon aufpassen, bin ich bei dir, ist das Kind wirklich, also hat es die Voraussetzungen, um einen Zugang in dieses Fördersystem zu bekommen, ja oder nein? Also das muss man dann vielleicht von verschiedenen Seiten dann einmal bewerten. Jetzt auf der anderen Ebene habe ich über sowas nachgedacht wie, also was ist mit tatsächlich, zum Beispiel, wenn du über Trainingshäufigkeit selektierst? Also dass du sagst, Kinder, die halt dreimal die Woche trainieren in der Altersstufe U12, die haben keine Berechtigung mehr, am DFB-Schützpunkt zu spielen. Weil was soll eine vierte Einheit in dieser Altersstufe plus dann die normalen Wettkämpfe der Mannschaft und dann noch die DFB-Maßnahmen, das ist vielleicht auch einfach zu viel und nicht notwendig, weil diese Art von Förderung ist dann halt einem Leistungszentrum vorbehalten, dass mit genug Physios, mit sportpsychologischer Betreuung, mit allen Auflagen, die die NLZs ja bekommen, ist das zu leisten, weil da wird auch auf das Kind ein Stück weit zumindest gedacht, im Rahmen der Vorgaben, der Strukturen aufgepasst. Aber dann montags das beim Stützpunkt und der Stützpunkttrainer ist noch ein Psycho, der halt einfach viel zu viel erwartet und macht. Dann geht er dienstags, mittwochs und freitags noch in sein sehr leistungsorientiertes Umfeld, in seinem Amateurverein, spielt in der höchsten Liga samstags dann die Spiele und hat Sonntag noch einen Leistungsvergleich. Also da hat ja keiner ein Gefühl für die Belastungssteuerung dann bei so einem Kind und vor allem, also sowohl physisch wie auch psychisch. Und das sehe ich dann als Problem. Und dem allem kannst du so ein bisschen entgegenwirken, glaube ich schon, indem du im ersten Schritt vielleicht einfach nur auf die Quantität guckst. Das auch schon zu einem Selektionskriterium zu machen. Also eben nehmen wir die Spieler auf, die so häufig trainieren, ja oder nein. Und ich habe auch überlegt, ob man das koppeln könnte an sowas wie, also wenn der Trainer im Heimatverein eine B-Plus-Lizenz hat, dann darfst du nicht zum Stützpunkt. Weil wir gehen davon aus, dass unser Lizenzsystem gut genug ist, damit du einen Trainer hast, der auf einem gleichen Niveau ausbilden kann, wie der Trainer, der im Zweifelsfall auch eben nur eine B-Lizenz hat, im Stützpunkt ist. Also, ob man sich so harte Kriterien auferlegen könnte und die nur in Ausnahmefällen dann auch aufweichen darf, das fände ich eine interessante Maßnahme.
Okay. Um unserem Zuhörer jetzt aber auch was mit an die Hand zu geben und quasi nicht, naja, mit diesen.
Das habe ich dich doch gefragt, also du hast mich jetzt da in die Rolle des DFB gedrückt und da jetzt irgendwelche Lösungen zu formulieren.
Nein, überhaupt nicht.
Doch, ich habe dich doch gefragt, aus welcher Perspektive heraus soll ich das jetzt denn beantworten? Hast du rumgedruckst und gesagt, ja, hier, so und so. Also klar, ich bin jetzt der Papa von dem.
Du sollst dem Zuhörer eine Lösung präsentieren, die er halbwegs umsetzen kann und nicht den DFB am.
Wie soll ich ihm denn eine Lösung präsentieren? Er ist doch das kleinste Rädchen in diesem problembehafteten System.
Meine Lösung, lieber Zuhörer, für dich
steckt
wäre
dem Schützpunkttrainer am Fuffi zu.
Genau, das wäre Sakos-Variante. Meine Variante wäre, das Gespräch zu suchen, weil nochmal, ganz oft ist dieses Stützpunkt ja so geheimnisumwabert und man hat wunderbar was für Vorstellungen. Da kann eins A passieren, nämlich ist ein Vollassi der Stützpunkttrainer, gibt sicherlich auch, der sagt, nee, deine Kinder sind alle scheiße, entweder spielt hier in dem Verein oder nirgends, kann sein. Wenn das der Fall ist, dann gehst du eine Ebene weiter nach oben, Stützpunktkoordinator, wie auch immer. Oder Variante 1b ist, er sagt, ah ja, interessant, der soll doch einfach mal dazukommen zu einem Montagstraining. So, und dann wird sich relativ schnell herausstellen bei so einer Kulanz, die glaube ich schon relativ oft haben, wenn man da offen mit denen spricht, dass das funktionieren kann. Ich würde, wie gesagt, das Gespräch suchen mit den Akteuren und dann eben von unten nach oben und spätestens bei Damir, wenn er den schreibt, über LinkedIn oder wo auch immer, dann kriegt ihr zumindest eine Antwort, wo ihr mitleben könnt, glaube ich.
Hey, aber also die Frage ist aber, also jetzt allgemeiner gestellt, die Frage ist doch, sollte der DFB-Stützpunkt nicht mehr in die Breite gehen und eben diese Mannschaften, die schon Verbandsliga spielen in dieser Altersstufe, nicht eher ausschließen, weil die ja schon eine Förderung bekommen, die gut genug ist. Das ist doch die Frage. Es geht ja jetzt gar nicht um irgendwie einen Einzelfall, sondern er hat diese Beobachtung geteilt, dass er der Meinung ist, dass der DFB vielleicht hier und da die Falschen fördert, weil die schon gefördert werden.
Ich höre da ein Einzelschicksal mit raus, dass er sich nicht getraut hat.
Okay.
Und vielleicht ist es okay, vielleicht ist es nicht sein Problem, aber ich weiß, dass es ein Problem von sehr, sehr vielen anderen Eltern ist. So. Denen allen habe ich jetzt einen Service geboten. Über die Beantwortung der Zuhörerfrage.
Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber wenn ihr euch nicht abhängig machen wollt von der Qualität des Trainings in DFB-Stützpunkten, zu denen ihr eventuell Zugang bekommt oder Teile eben eurer Mannschaft Zugang bekommen, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, im Rahmen der Black Week einfach die geilsten Trainingsmittel, Hilfestellungen und Tools sehr vergünstigt zu erwerben. Und dazu zählen ja vor allem unsere digitalen Weiterbildungsveranstaltungen. Also der, ich glaube, so
60%.
Das Highlight ist der Spielprinzipienkurs natürlich. Ist jetzt auch irgendwie ein Topseller in den letzten Tagen gewesen, der sehr stark vergünstigt ist und man sich da diesem Thema nähern kann. Wie trainiere ich denn eigentlich sinnvoll mit Spielprinzipien in meiner jeweiligen Altersstufe? Dass ich da ein systematisiertes System aufbauen kann. Systematisiertes System ist auch geil.
Ein System
aufbauen kann, wo ich weiß, was wann dran ist und worauf ich mich aber auch konzentrieren kann als Trainer. Oder natürlich dann sowas wie unsere Action-Game-Karten. Ich glaube, das ist jetzt das zweithäufigst verkaufte Produkt in den letzten Tagen gewesen. Das ist eigentlich bei nahezu jeder Bestellung dabei. Und drittens, was ich euch wärmstens ans Herz legen kann, und der Co-Autor hat mich auch jetzt hier während der Podcast-Aufnahme schon angerufen, der Hannes, der viele Ideen mit reingegeben hat. Also 55 kleine Trainingstipps. Gerne auch eurem lokalen Stützpunkttrainer in die Hand drücken.
Sehr gute Idee. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich weiß aber nicht, ob das dann unter Bestechung oder so, ob die irgendwie nicht, Compliance beim DFB ist, glaube ich, nicht das Problem. Egal. Ja, gut. Also, ich gerne mal, liebe Zuhörer, beide Bezug nehmen, ob das eure Fragen so ein Stück weit beantwortet hat. Wie gesagt, Sakko, wir haben es ja vor dem Podcast angekündigt, das wird kein bloßes DFB-Gebäsche, das liegt uns fern. Wir wollen immer konstruktiv Dinge weiterentwickeln.
Boah, ganz ehrlich, ich fand es auch ein bisschen holprig. Also, ich war selber gemerkt,
weil das halt viele Meter
bin. Ja, aber auch, also, ja, keine Ahnung. Du hast schon recht, es schwingt sau viel mit in so einer Frage. Also, was betrifft das alles und was ist jetzt wirklich der Kern des Problems? Weil ich glaube, an diesen systemischen Themen, das wissen wir auch aus vielen anderen Podcasts, ist der DFB ja zum Beispiel durchaus dran, also die räumlich zu verlagern, die Schützpunkte, dass die eben nicht flächendeckend sind, sondern also die Masse richtig abholen. Solche Sachen, das sind schon richtige Schritte. Fragezeichen, lange überfällig. Aber also das ist das eine, aber daran kann ich nichts ändern, als der Trainer halt einer U12, wo ich gesagt bekommen, dein Sohn soll jetzt jedes Spiel im Tor spielen. Und ja, da bleibt nur vielleicht auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu erhalten und zu sagen, okay, also wenn das, was ich getan habe, dafür gesorgt hat, dass meine Kinder in den DFB-Schützpunkt und in die nähere Auswahl kommen, dann kann ich so viel nicht verkehrt gemacht haben.
Absolut. Dann vielen Dank. Alle Infos, alle Links in den Shownotes. Sakko, wir sehen uns nächste Woche.
Bis dann.